der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Willkommen zur dritten Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum, dem Podcast der Cyberagentur. Hier sprechen wir einmal im Monat, immer am zweiten Donnerstag, über Cybersicherheitsforschung als einziger deutscher Podcast tatsächlich. Mein Name ist Marcel Roth. Und wenn so ein Podcast so heißt wie unserer, dann ist auch ganz schnell klar, worum es auch mal gehen muss in einer der ersten Folgen, um Supercomputer. Und die Supercomputer, über die wir heute sprechen, die sind nicht ganz so groß wie der Planet Erde, ne? Aber manche sind wohl doch ziemlich platzraubend. Und was in diesen Supercomputern passiert, glaube ich, ist auch manchmal so rätselhaft wie bei Deep Thought. Ihr merkt, ne? So diese ganzen Anleihen, die wir hier an unseren Namen so haben. Und ein paar Rätsel von heute wollen wir heute versuchen zu entwirren, die da rund um diese Supercomputer sich drehen. Es geht nämlich um Quantencomputer. Ja, Quantencomputer bei Per Anhalter durch den Cyberraum. So mehr Faust auf Auge oder mehr Topf auf Deckel geht nicht. Wir hören vielleicht von Ionenfallen, von Photonen, von Supraleitern, von Kryotechnik oder von Elektrospins. Das passt super in unser kleines Podcast-Universum, glaube ich. Meine Gäste in diesem Monat sind jedenfalls der Leiter Quantentechnologien bei der Cyberagentur, Dr. Roman Bansen. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Und Doktorin, ne, muss man sagen, jetzt hab ich mir mal aufgeschrieben, Doktorin Carla Leuder, Projekt- und Teamleiterin für Quantencomputer-Hardware der Quantencomputer-Initiative am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo.
Hi.
DLRQCI, ne, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, Quantencomputer-Initiative. So ist die Abkürzung. Und Carla, du hast Quantenphysik, du bist studierte Quantenphysikerin, ne? Hast auch mal Meteorologie studiert, habe ich gelesen. In Hamburg, Paris, Köln und Bonn hast du studiert. Hast in Quantenphysik tatsächlich promoviert und bist seit 2021 beim DLRQCI. Und du hast in einem Interview mal gesagt, da muss ich so ein bisschen in mich reinkichern, das Physikstudium ist mit der größte Spaß, den du je hattest. Mal gucken, ob wir heute auch dann diesen Spaß so transportiert kriegen. Wenn ich mich an meine Physik in der Schule erinnere, ist, glaube ich, der Begriff Spaß so Lichtjahre weit entfernt. Carla, vielleicht zum Anfang, welches Interesse hat denn das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum eigentlich an Quantencomputern?
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist ja, vielleicht um erstmal ein bisschen Kontext zu geben, die Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland mit mehreren Schwerpunktbereichen, unter anderem Luftfahrt und Raumfahrt. Das sind die bekanntesten, aber auch Energie und Verkehr und eben die Querschnittsthemen Digitalisierung und Sicherheit. All diese Bereiche sind Anwendungsthemen des Quantencomputings. Und deswegen ist natürlich auch ein ganz starkes Interesse beim DLR da, sich in diesen unterschiedlichen Forschungsbereichen aufzustellen und dieses Quantencomputing auch in die Anwendung zu bringen. Und die Quantencomputing-Initiative jetzt im Speziellen, das ist ja ein Sonderprojekt, finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und da geht es eben darum, die Entwicklung von Quantencomputern zu beschleunigen, zusammen mit Partnern aus der Industrie und ein industrielles Quantencomputing-Ökosystem zu etablieren.
Das ist eure Idee. Und es gab ganz furchtbar viel Geld. Sagst du uns bestimmt gleich noch. Und Roman, du hast auch mit der Physik, ja? Du hast in Berlin studiert und an zwei, im Ausland irgendwo?
Genau, ich habe in Hongkong und in Shenzhen habe ich auch studiert.
Genau. Einmal China und einmal Hongkong, genau. Hast beim Bitkom gearbeitet und beim Leibniz-Institut für Kristallzüchtung hast du auch gearbeitet. Und du hast mir so ein bisschen Lektüre zur Vorbereitung geschickt. Habe ich mir tatsächlich durchgelesen, ausgedruckt auch und durchgelesen. Ne? Und danach war mein Eindruck so ein bisschen, also A, es gibt schon Quantencomputer, das ist also nichts irgendwie total Science-Fiction, es gibt diese Geräte. Und B, wenn man sozusagen den Quantenbegriff oder den Quantenphysikbegriff ganz weit fasst, arbeiten wir schon heute mit Quantencomputern, weil nur mit Quantenphysik das stattfinden kann, was in normalen Computerchips stattfindet. Oder ist Quatsch?
Vielleicht nicht völlig Quatsch. Ich würde trotzdem vorsichtig sein. Ich würde argumentieren, dass also das Grundprinzip von einem Computer, wie er heute existiert, funktioniert auch ohne Quantenphysik. Natürlich ist es nicht ganz falsch, einfach weil die Strukturgrößen so klein sind mittlerweile, dass man ohne das mal durchzurechnen, was man da bei den Chip-Designs macht, was für Quanteneffekte da kommen, dass man wahrscheinlich wirklich Probleme kriegt. Also es ist schon nicht ganz falsch.
Siehst du, genau das habe ich gemeint, dass ich sozusagen irgendwie die Grundlagen so ein bisschen verstanden habe, aber wir müssen trotzdem nochmal über Grundlagen reden. Und wir haben ja im Podcast hier so eine Expertin, die irgendwie alles weiß immer. Ne? Mal gucken, ob die auch was zu Quantencomputer weiß.
Ein Quantencomputer ist ein Computer, der Quantenphysik nutzt. Er arbeitet mit Qubits anstatt mit Bits. Qubits können 0 und 1 gleichzeitig sein. Dadurch kann ein Quantencomputer viele Berechnungen parallel ausführen. Das nennt man Superposition. Außerdem gibt es die Verschränkung. Dabei beeinflussen sich zwei Qubits gegenseitig. selbst wenn sie weit entfernt sind. Quantencomputer sind dadurch schneller in bestimmten komplexen Aufgaben.
Danke, Sabine. Ich habe jetzt keinen Widerspruch von euch gehört. War prinzipiell...
Ist schon so ganz okay. Stark vereinfacht, sagen wir mal, aber kann man glaube ich, so machen.
Wir fangen ja erst an. Wir fangen ja sozusagen erst an. Ne? Aber nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Quantencomputer sowas wie, also gleichzeitig 0 und 1 könnt ihr rechnen und dann mit Wahrscheinlichkeiten davon. Klar, aber so gefährlich ist so ein Quantencomputer nicht. Ne? Man denkt ja immer, es geht um Atome oder so, passiert nichts, wenn wir den anschalten.
Nö, das würde ich jetzt so erstmal nicht sehen.
Es ist nicht wie bei Atomkraft und Nanotechnologie, wo alle vor Angst haben. Ne? Das muss man bei Quantencomputern keine Angst haben.
Ja, nee, also mit der nuklearen Katastrophe rechnen wir hier nicht. Keine Sorge, also du kannst so ein Labor ruhig mal besichtigen gehen, Marcel, da passiert dir nichts.
Sehr gut, und ihr habt ja so einen, ne? Wie beschreib uns mal, wie groß ist der, wie schaut der aus, wie muss ich mir den vorstellen, wenn ich da vorstehe?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wie die genau aussehen, das hängt von der unterschiedlichen Technologie dann auch ab. Aber grundsätzlich kann man sich das erstmal so vorstellen wie einen experimentellen Setup im Labor. Also du kommst dann da ins Labor rein, da steht ein optischer Tisch, da ist dann vielleicht so einiges an Spiegeln drauf, wo das Laserlicht durchgeleitet wird. Es gibt vielleicht ein Vakuum und einen Kryostaten, weil gekühlt wird. Das ist jetzt auch nicht bei jedem System so, aber bei dem einen oder anderen. Und dann stehen daneben vielleicht noch so ein paar Serverschränke, ein paar Racks, wo irgendwie die Ansteuerung drin ist. Also schon ein relativ komplexes System. Gibt aber natürlich auch einfachere Realisierungen. Also wir haben jetzt zum Beispiel die ersten Systeme bei uns geliefert bekommen mit 4 Qubits. Das sind Raumtemperatursysteme auf Basis von Diamanten. Die müssen nicht gekühlt werden. Das heißt, wir sparen uns schon mal diese ganzen Kryosysteme. Und dann sieht das in etwa aus wie so ein kleiner Kühlschrank, ne? Also früher so, ne, bevor man diese großen Kühlschränke hatte, die so aus den USA rübergeschwappt sind, hatte man ja so diese kleinen Kühlschränke, die so unter die Arbeitsplatte gepasst haben. So ungefähr, das ist so das Format von so einem kleinen, mobilen ersten Quantencomputer.
Und Roman, du hast mir so als Physik-Hausaufgabe sozusagen, die du mir gegeben hast, habe ich gelesen.
Entschuldigung dafür.
Nein, das heißt in Ordnung. Da stand auch was drin von Fehleranfälligkeit und dass am Ende bei einem Rechenprozess von einem Quantencomputer das wahrscheinlichste Ergebnis steht.
Das ist tatsächlich etwas, damit muss man sich anfreunden, wenn man sich mit Quantencomputing beschäftigt, dass am Ende dort Wahrscheinlichkeiten herauskommen, weil einfach in der Quantentheorie alles mit Wahrscheinlichkeiten nur rechnet. Also es kommt nicht wie bei einem klassischen Computer einfach ein ganz klares Ja, nein raus. Es kommt nicht ein ganz klares, das ist die Antwort, sondern es kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ist das die Antwort, weswegen man die meisten Rechenprozesse dann auch mehrfach durchführt. Im Idealfall hat man natürlich irgendwann eine Wahrscheinlichkeit, die so hoch ist, dass sie de facto Ja ist. Also sowas wie 99,9999%. Und dann sagt man, okay, das ist es. Aber es ist tatsächlich einfach so, weil Quantenmechanik so funktioniert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, dass auch die Ergebnisse letztlich Wahrscheinlichkeiten sind. Ja.
Und das findet ihr als Physiker nicht merkwürdig, als Naturwissenschaftler?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man sich dran gewöhnt. Ja, also wenn man so Physik studiert, dann startet man ja irgendwann so mit Quantenphysik und erst denkt man so, Halleluja, das ist irgendwie unintuitiv. Aber je länger man das macht, desto normaler wird das und man lernt eigentlich jeden Tag mehr darüber, was man alles vermutlich nie verstehen wird. Dafür findet man dann irgendwann diese Quantenprozesse normal. Also ich denke da gar nicht mehr drüber nach und ich wundere mich dann eher über klassische Physik. Ja, so.
Fällt der Apfel tatsächlich runter? Warum fällt der Apfel runter?
Ja, zum Beispiel. Und ja, es ist, glaube ich, einfach ist Gewöhnung. Und
also für Außenstehende ist es ja wirklich total bizarr und klingt nach Magie und nach Science Fiction, wenn man hört, da sind irgendwie zwei Quanten und die ticken beide gleich. Ne? Das ist ja schon schräg. Könnt ihr mal grundsätzlich wie rechnet man denn damit? Ne? Also man hat zwei Quanten und die machen genau was?
Also man hat jetzt halt die Qubits statt der klassischen Bits. Und da gibt es diese Superposition. Das hat uns ja eben die KI, ich weiß nicht, Sabine schon erklärt. Und dann gibt es eben auch die Verschränkung, also wo mehrere Qubits dann in Abhängigkeit voneinander gebracht werden. Aber auch man muss diese Qubits, das sind dann eben quantenphysikalische Systeme, aber die muss man erstmal initialisieren, also in einen bestimmten Anfangszustand bringen. Das kann man zum Beispiel mit Laserlicht machen oder bei anderen Systemen auch mit Mikrowellen. Also es hängt sehr vom System ab. Dann im nächsten Schritt muss man die manipulieren, also im Endeffekt miteinander wechselwirken lassen. Und das ist dann die Rechnung in dem Sinne. Und dann am Ende muss man das Ergebnis auslesen.
Ich wollte ja sagen, das funktioniert mit Magie. Das hast du ja auch gesagt.
Hätten wir schon nicht abgehakt.
Hast du auch schon selber beantwortet. Also eigentlich brauchst du uns gar nicht, Marcel.
Aber warte mal, also im normalen Computer ist das Prinzip so, schalte an, schalte aus. Wo ist jetzt da Schalter an, Schalter aus?
Was man verstehen muss dazu ist, bei einem klassischen Computer gebe ich irgendwie eine bestimmte Anzahl, also meine Information, die ich reingebe, meine Eingabe ist irgendwie eine bestimmte Anzahl Bits und was ich rauskriege, ist auch eine bestimmte Anzahl Bits. Und alles, was dazwischen passiert, ist aber auch nur, also eine bestimmte Anzahl Bits, die kann diese Informationen transportieren. Bei einem Quantencomputer gebe ich zwar auch eine bestimmte Anzahl Qubits, exakt entsprechend der gleichen Anzahl Bits dort rein und kriege auch genau diese Anzahl an Bits oder eine bestimmte Anzahl an Bits als Qubits da wieder raus, aber in dem Rechenprozess dazwischen ist die Informationsmenge, die in diesen Bits kodiert ist, größer als die Anzahl der Bits selbst. Das kann man sich sehr schwer vorstellen.
Mhm.
Das muss man einfach akzeptieren. Das ist, was ich meinte, das ist das, was irgendwann in den 70ern mal irgendein Mathematiker schon bewiesen hat, dass man die Informationsmenge größer als die Anzahl der Bits sein kann, aber eben nur in dem Rechenprozess. Das Ergebnis spiegelt das natürlich wieder, aber das Ergebnis ist am Ende wieder einfach eine Anzahl von Bits, so wie bei einem klassischen Computer.
Wir nehmen das also einfach mal hin jetzt.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es dir ja auch mal ein ganz einfaches Beispiel zu machen. Also so ein anschauliches Beispiel, was mal gerne herangezogen wird, ist natürlich auch ein bisschen vereinfacht, aber ist so der Münzwurf. Ne? Also klassischer Münzwurf, hast du Zahl oder Kopf. Zwei diskrete Zustände dieses klassischen Bits. So, und der Quantenmünzwurf, ja, der ist im Endeffekt, du wirfst die Münze hoch und die dreht sich so im Kreis und ist halt gleichzeitig in Kopf und Zahl. Bis sie halt am Ende irgendwie fällt, dann hast du nur noch einen Zustand, aber quasi während der Rechnung bist du in allen Zuständen gleichzeitig oder in beiden in Kopf und Zahl gleichzeitig und präzisierst quasi um diese Achse. Und das heißt halt auch, dass wenn du das sozusagen dir als Algorithmus vorstellst oder als Fragestellung, ja, also hat eine Münze jetzt zwei unterschiedliche Seiten, Kopf oder Zahl, klassisch musst du halt mindestens zweimal werfen. Einmal landet sie auf Kopf, einmal landet sie auf Zahl. Wenn du Pech hast, landet sie auch zweimal auf Kopf. Mhm. Musst du dreimal werfen oder viermal werfen, fünfmal werfen. Und das hast du bei einer Quantenmünze eben nicht, weil du kannst in einer Operation quasi gleichzeitig auf beide Seiten schauen.
Eine Quantenmünze.
Eine Quantenmünze.
Ja. Ich finde ja auch, also mit diesen Verschränkungen, das finde ich auch, das finde ich wirklich den Knaller. Das hat was von Magie, oder nicht? Und auch. Man sieht es, also das Quantenteilchen nur, wenn man drauf guckt. Oder wie war das? Das ist auch so ein Prinzip irgendwie, ne? Oder es zeigt sich nur, wenn man hinguckt und dann, wenn man nicht hinguckt, ist es nicht da oder so?
Also so würde ich das jetzt nicht sagen, eigentlich. Das ist das, was der Roman eben
schon erklärt
hat. Aber wir können das ja nochmal wiederholen. Bei einem Quantenzustand ist es halt so, dass quasi während der Rechnung oder auch solange man nicht hinguckt, das ist im Endeffekt das, was du gerade gesagt hast, sich der Quantenzustand in zwei Zuständen gleichzeitig befinden kann. Also in 0 oder 1 oder Kopf oder Zahl. Und in dem Moment, wo du dann aber misst oder halt hinschaust, da geht es dann in den einen diskreten Zustand über, den du dann messen kannst.
Selbstverständlich.
Aber also ich finde, wichtig ist, dass der Clou dabei ist ja, dass ja in dieser Zeit, wo man nicht hinguckt, wo ja die eigentliche Magie passiert, in dieser Zeit kriege ich halt dieses Mehr an Informationsgewinnung daraus gegenüber einem klassischen Computer. Ein klassischer Computer, da skaliert die Rechenleistung, die Informationen, die ich damit verarbeiten kann, einfach mit der Anzahl der Bits zu 2 mal n. N ist die Anzahl der Bits. Und bei einem Quantencomputer skaliert die eben exponentiell zu 2 hoch n als Anzahl der Qubits. Das heißt, man kann sich sehr schnell vorstellen, dass ich schon mit relativ wenigen Qubits relativ schnell in Bereiche komme durch dieses exponentielle Wachstum, mit dem ich selbst mit Milliarden von klassischen Bits nicht hinkommen kann. Das ist das, was eben diese zumindest potenzielle enorme Rechenpower von einem Quantencomputer ausmacht.
Hast du so einen Vergleich im Kopf, wo man sagt, irgendwie wir bräuchten x Qubits und hätten damit schon den größten derzeit verfügbaren Computer in Rechenpower überholt?
Also ich habe keine konkreten Qubit-Zahlen im Kopf, aber ich finde immer so dieses ein ganz typisches Anwendungsproblem, was ganz oft diskutiert wird für Quantencomputer, ist dieses Traveling Salesman-Problem. Das ist so ein Optimierungsproblem aus der Mathematik. Da wird einfach, da hat man den Traveling Salesman, den Handelsreisenden, der irgendwie die ideale Abfolge von Städten und Routen in diesen Städten finden will, wie man zwischen diesen Städten sich bewegt und so weiter. Und das klingt irgendwie total einfach, aber dadurch, dass mit der Anzahl der Städte die Menge an möglichen Lösungswegen immer mehr immer größer wird und exponentiell wächst, stoßen traditionelle Rechner, selbst Supercomputer, sehr schnell an ihre Grenzen. Und bei einigen, ich weiß nicht, wo heute die Grenzen liegen, aber bei einigen 100 Städten, glaube ich, stößt da schon jeder Supercomputer an seine Grenzen. Und das ist so ein typisches Problem, was ein Quantencomputer wahrscheinlich total problemlos mit relativ wenigen, also wenige sind immer noch mehrere Dutzend oder 100 Qubits, aber lösen könnte, wo selbst die besten Supercomputer heute versagen. Aber es ist alles, also das ist alles das, was vorausgesagt ist. Ne? Nichts davon kann man heute tatsächlich so nachweisen.
Grundprinzip habe ich, glaube ich, jetzt tatsächlich so einigermaßen verstanden. Jetzt machen wir mal einen Deep Dive. Entschuldigt für das.
Wie noch tiefer?
Naja, ich habe am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Plattformen. Du hast sozusagen auch, glaube ich, gerade schon, Kader, gesprochen von irgendwie Diamanten und irgendwie Kühlen und so. Also ich habe verstanden sozusagen in dem, was Roman mir als Hausaufgabe gegeben hatte, es gibt irgendwie Ionenfallen, es gibt irgendwas mit Diamanten und noch verschiedene Arten, diese in diese, also Quanten sozusagen herzustellen, ne? Könnt ihr da mal, also die wichtigsten oder was euch so gerade bewegt, was euch sinnvoll erscheint, sagen?
Ja, klar, sehr gerne. Also ich glaube, grundsätzlich kann man das ganz gut so in zwei Klassen einteilen. Es gibt auf der einen Seite so die elementaren Quantensysteme. Das sind Ionen, Neutralatome und Photonen. Also die Sachen, wo du natürlicherweise in einem Teilchen direkt ein Qubit repräsentiert hast. Und dann gibt es die, ich sag mal, größere Klasse der festkörperbasierten Systeme. Das sind die diamantbasierten Systeme zum Beispiel oder die Supraleiter oder auch die Quantenpunkte in Festkörpern. Und da ist es meistens ein bisschen weniger anschaulich, sich ein Qubit vorzustellen, weil es irgendwie anders implementiert wird. Also bei den Supraleitern zum Beispiel durch so Ströme. Genau, aber das sind alles halt unterschiedliche technologische Plattformen, die dann halt auch ganz unterschiedliche Vorteile, Nachteile, Herausforderungen haben und das macht das halt auch so spannend.
Genau, weil manche müssen ganz furchtbar gekühlt werden, ne? Andere funktionieren bei Raumtemperatur, so habe ich es im Kopf.
Als Physiker möchte man eigentlich immer alles so weit wie möglich runterkühlen, weil dann hat man da nicht dieses Umgebungsrauschen. Aber also manche von den Ansätzen funktionieren tatsächlich nur ganz nah am absoluten Nullpunkt und andere funktionieren auch bei Raumtemperatur.
Und aus eurer heutigen Sicht, welches davon ist erfolgversprechend, wenn man sagt, das funktioniert am besten oder ist am wenigsten fehleranfällig?
Ja, das ist natürlich die große Frage, die immer gestellt wird. Und ich glaube, wenn wir die beantworten könnten, dann würden wir uns nicht alle unterschiedlichen Technologien angucken in den unterschiedlichen Initiativen.
Aber habt ihr so Favorites? Bist du Fan von irgendeiner?
Fan? weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich bin einfach sehr gespannt, was da mal rauskommt bei dem Rennen, weil aktuell ist wirklich nicht klar, welche Plattform sich am leistungsfähigsten sein wird. Und vor allem, was man ja auch vermutet, ist, dass unterschiedliche Plattformen gegebenenfalls unterschiedlich gut geeignet für unterschiedliche Anwendungen sind. Das heißt, das Rennen ist da wirklich noch offen und gegebenenfalls ist da auch Platz für unterschiedliche Technologien.
Also ich finde es unheimlich spannend, wenn man da näher hinguckt und wir haben uns ja jetzt, also sowohl Carla in ihren ganzen Projekten als auch wir jetzt beim mobilen Quantencomputer, glaube ich, sehr intensiv mit diesen ganzen Konzepten beschäftigt, mit diesen unterschiedlichen Ansätzen, auch wirklich in die Details von diesen Konzepten reingeschaut, was die Firmen, was die Unis da vorhaben und wie die sich die weitere Skalierung vorstellen. Und trotzdem fällt es uns unheimlich schwer zu sagen, das ist die Technologie, die wird es machen oder die wird es sein. Es ist wirklich, es ist einfach offen, welche es wird.
Darf ich mal anders fragen? Welches ist am einfachsten zu verstehen? Ist das eine Frage, die ihr beantworten könntet?
Ja, also ich würde mal behaupten, ich sag mal so, was für den Laien am anschaulichsten ist, sind tatsächlich die Ionen und die Neutralatome, weil die einfach quasi ein Atom oder ein Ion stellt quasi ein Qubit dar und lässt sich auch relativ einfach in so einem Zwei-Level-System beschreiben, wo man eben diese zwei Zustände hat, die man für ein Qubit braucht. Und das ist relativ anschaulich, weil man auch das wirklich so, ich sag mal, auflösen kann. Also von den Ionenfallen kann man ja wirklich Bilder machen und dann sieht man wirklich, wie die Ionen in so einer Kette angeordnet in der Falle sitzen und dann kann man quasi zählen, so, okay, ich habe da 1, 2, 3, 4, 5 Qubits. So, das würde ich sagen, ist so am anschaulichsten und deswegen auch am einfachsten zu verstehen. Die Physik dahinter ist aber bei allen ähnlich komplex, sag ich mal.
Die Ionen in der Falle. Und was ich auch gelernt habe, ist, die Forschung an Quantencomputern führt im Zweifel dazu, dass wir auch ganz viel über andere Forschungsfelder wissen. Irgendwie so Materialwissenschaften spielen im Zweifel mit rein. Also man entwickelt neue Sachen oder Kryotechnik. Das ist auch, oder?
Absolut. Also, sozusagen also da einfach diese Möglichkeiten, ja, die Quantencomputer einem potenziell irgendwann mal geben in der Zukunft, werden sicherlich auch in ganz vielen anderen Bereichen Durchbrüche ermöglichen können. Also ich finde, am einfachsten vorstellbar ist das, also ohne jetzt die Details verstehen zu müssen, ist das wirklich, wenn man sagt, so gerade Materialforschung oder Medikamentenforschung oder so, da geht's um komplexe Moleküle, die irgendwie miteinander wechselwirken oft. Und diese Molekülsysteme zu simulieren, also über mehr als 2, 3, 4 Atome oder Moleküle hinweg, sondern wirklich über so einen ganzen Kristall oder so eine ganze größere Menge jedenfalls von diesem Material, ist für klassische Supercomputer unglaublich schwierig. Aber das sind ja, wir reden ja über Systeme, die, also über Quantensysteme und Quanteneffekte, die da eine Rolle spielen. Das ist sozusagen, liegt in der Natur des Quantencomputers, dass er solche Systeme besonders einfach und gut berechnen kann. Natürlich kann ich ein Quantensystem mit einem Quantencomputer besonders schnell und gut berechnen im Vergleich zu einem klassischen Computer. Also da erhofft man sich tatsächlich sehr, sehr viel von.
Und wir reden ja drüber hier als Podcast der Cyberagentur. Und ein Projekt bei euch, Roman, ist sozusagen, dass ihr einen mobilen Quantencomputer machen wollt. Warum ist das sozusagen was Entscheidendes? Also mobil heißt zum Einpacken quasi, ne? Mal jetzt übertrieben.
Genau, also es ist nicht ganz falsch. Es ist auf jeden Fall das finale Ziel, dass wir irgendwann mal einen Quantencomputer haben, den man tatsächlich einfach irgendwie vielleicht in die Tasche, in den Rucksack oder irgendwas steckt, auch wenn in dem Projekt erstmal die Ziele noch ein bisschen weniger streng gesteckt sind. Aber also die Grundüberlegung ist, wenn man sich im Bereich Sicherheit und Verteidigung bewegt, was wir als Cyberagentur uns eben tun für unsere Bedarfsträger, dann ist natürlich ganz essentiell, dass ich die Infrastruktur, um die es da geht, also in dem Fall Quantencomputer, aber generell IT-Infrastruktur, irgendwie erstmal schnell verlegbar sein muss im Krisenfall, im Verteidigungsfall. Und dazu kommt eben, wenn ich zum Beispiel denke an Situationen, wo ich keine Kommunikationsverbindung irgendwo habe im Wald in Brandenburg oder halt irgendwo oder irgendwo in einem Auslandseinsatz von der Bundeswehr oder sowas, ja, dann kann ich eben nicht die Daten, die ich dort verarbeiten will, in irgendein Rechenzentrum nach Deutschland schicken. Und vielleicht möchte ich sie auch nicht schicken, weil es irgendwie geheime Daten sind oder die Datenmenge ist viel zu groß. Und dann wäre es natürlich ganz toll, das Gerät direkt vor Ort zu haben, wenn es um sowas geht, was ich wirklich direkt auch instantan auswerten will, sowas wie Bildauswertung mit einem Quantencomputer, dann was ich vielleicht in einer Drohne, in einem Flugzeug oder einem Fahrzeug mache, dann möchte ich natürlich im Idealfall den Quantencomputer direkt in das Fahrzeug einbauen können.
Welche Anforderungen habt ihr da so formuliert? Also wie groß, schwer, laut, leise muss der sein?
Also wir haben erstmal Mindestanforderungen und hoffen aber dadurch, dass das so ein Wettbewerbsverfahren ist, dass wir am Ende eigentlich viel, viel bessere Ergebnisse kriegen als das. Aber auch die Mindestanforderungen sind für viele von den physikalischen Ansätzen schon sehr schwierig zu erreichen. Also wir haben gesagt, maximal 1 Kubikmeter, maximal 3000 Watt, sodass man das auch an einer klassischen Sicherung, einer klassischen Steckdose betreiben könnte und maximal 300 Kilogramm. 300 Kilo ist ganz schön schwer, aber wenn man guckt, was heute so in diesen ganzen Serverschränken nebenher noch steht in den Laboren, dann ist es wiederum auch gar nicht so einfach zu erreichen.
Und wie viel Qubits?
Also wir haben Minimum zum Ende des Projekts 50 verschränkte oder verschränkbare Qubits gesagt. Wenn man jetzt auf einige von den Ergebnissen guckt, die andere jetzt schon erzielt haben, denkt man, okay, ist ja gar nicht so viel. Aber auch da wieder, also das mit einem mobilen System hinzukriegen, mit einer hohen Qualität, die reine Anzahl der Qubits selbst sagt auch noch nicht so viel über die Qualität aus, aber das hinzukriegen, glaube ich, ist schon eine echte Herausforderung.
Carla, du hast ja mit der Cyberagentur, mit dem Projekt in dem Fall gar nichts zu tun. Sind die Anforderungen, ist das schon ein hohes Level oder ist das eher so leicht zu über... Ja, Roman lacht schon.
Ja, das ist, kommt glaube ich ein bisschen drauf an, durch welche Brille man da drauf guckt, sage ich mal so. Ne? Also die Anforderungen der Cyberagentur sind jetzt ja bei der Anzahl der Qubits oder bei den Qualitäten eher moderat. Dafür gibt es aber eben diese besonderen Mobilitätsanforderungen, ne? Wie Vibration, Verlegefähigkeit etc. pp.
Genau, weil die auch ganz anfällig sind, ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Genau, das ist eben eine besondere Anforderung, die Cyberagentur hier verfolgt und die man zum Beispiel bei uns in den Projekten jetzt nicht hat. Deswegen können wir sehr viel höhere Anforderungen an die Qubitzahlen oder auch an die Qualitäten stellen, weil wir eben sagen, okay, unsere Systeme, die werden halt im Labor betrieben, sag ich mal, an einem abgeschirmten, ruhigen Ort und bleiben da auch fest vor Ort. Und deswegen können wir halt viel höhere Anforderungen an die Qualitäten stellen, um dann eben in der Anwendungsentwicklung schon einen Schritt weiter zu gehen. Und so verfolgen eben irgendwie alle unterschiedlichen Initiativen da auch ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Also beispielsweise, um nochmal ein anderes Beispiel zu geben, es gibt ja auch das EuroHPC Joint Undertaking. Ich weiß nicht, ob dir das was sagst.
Die Nein, machen das auch, hat mir Roman nicht aufgeschrieben.
Ja, Entschuldigung. die kaufen auch Quantencomputer ein. Die haben aber einen ganz starken Fokus auf dieser HPC-Integration, also Integration in Rechenzentrum und hybrides Rechnen. Und die haben auch relativ moderate Anforderungen an Qubitzahlen, irgendwie so um die 10 Qubits oder so. Und die sagen uns, uns ist aber halt so wichtig, dass die Kommunikation mit dem Superrechner ebenso gut funktioniert. Genau, und so haben wir dann eben die höheren Qualitäten. Die Cyberagentur hat diesen Mobilitätscharakter. Also jeder hat da so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Und das alles sind ja wichtige, relevante Meilensteine.
Und Carla, kannst du sozusagen aus deiner Sicht nochmal kurz klassisch Anwendungen entwerfen? Roman hat schon gesagt, sozusagen aus dem Sicherheitsbereich, wie könnte das aussehen? Wir haben schon mal gehört, Logistik so ein bisschen. Was ist so eine klassische Idee, wo kann man so ein Ding eigentlich gebrauchen?
Also ich glaube, die wichtigsten Anwendungen, die haben wir eigentlich fast schon angesprochen, ne? Also dieser Logistikbereich und vor allem auch diese Materialsimulation, das ist ja das, was Roman eben noch ausgeführt hat. Das sind so eigentlich die zwei Bereiche, ich sag mal, wo man sich am schnellsten einen Durchbruch verspricht. Dann gibt es natürlich auch noch die Kryptografie-Themen, die auch immer ganz, ganz groß gehandelt werden. Da ist es im Endeffekt eher so, ich sag mal, die Bedrohung durch den Quantencomputer, weil es ist eben theoretisch bewiesen, dass ein voll funktionsfähiger Quantencomputer die heute ja üblicherweise genutzte asymmetrische Verschlüsselung eben knacken kann und eben auch rückwirkend knacken kann. Ne? Also die Sachen, die heute aufgezeichnet werden, wenn dann in ein paar Jahren der Quantencomputer da ist, dann kann eben mitgelesen werden. Und das ist so, ich sag mal, das dritte große Gebiet, warum das auch so stark beforscht wird. Und ansonsten gibt es aber natürlich auch noch viele andere kleine, super interessante Anwendungen. Also zum Beispiel, wir machen jetzt auch ein paar Sachen im Bereich Luftfahrt. Da kann man auch total spannende Sachen machen, wo es dann irgendwie um die Strömungsdynamik beim Landen und Starten von Flugzeugen geht und optimierte Flugzeugentwicklung oder wir machen Sachen im Raumfahrtbereich. Da geht es um die Missionsplanung von Satelliten. Das ist auch so ein typisches Planungssystem für Quantencomputer, das kann man nicht nur auf Satelliten anwenden, damit kann man auch die Personaleinsatzplanung im Krankenhaus machen oder so. Ne? Also da gibt es eben ganz viele Anwendungsbereiche.
Und glaubst du, dass sozusagen es einen allgemeinen Quantencomputer geben kann oder ob sozusagen immer speziell für bestimmte Anwendungen, die dann entwickelt werden?
Beides. Also heute ist es ja schon so, dass es das gibt, was wir als universellen Quantencomputer bezeichnen. Das heißt erstmal, dass man da grundsätzlich beliebige Algorithmen mit programmieren kann. Also das heißt, damit kann man dann auch theoretisch jede Anwendung rechnen. Und dann gibt es eben die Klasse von Quantencomputern, die auch Special-Purpose-Quantencomputer genannt wird. Mit denen kann man dann eben nur bestimmte Anwendungen rechnen. Also ich glaube, das bekannteste sind so die Anila, heißen die. Mit denen kann man eben Optimierungsprobleme besonders effizient rechnen, dafür aber nichts anderes. Also es gibt erstmal grundsätzlich beides und dann kann es aber natürlich trotzdem sein, dass bestimmte Technologien besonders effizient für bestimmte Probleme funktionieren.
So, und wie ist das eigentlich mit dem Betriebssystem, mit der Software eigentlich? Ist das gelöst? Also wir haben keinen Computer und müssen dann Investment anklingen oder holen wir so ein Windows 11 raus? Oder
genau, was? Windows Quantum.
Windows Q, ja, wollte ich gerade sagen, kennst du das nicht? Habe ich gerade gestern das Update installiert.
Ich finde das immer, also wir reden auch bei uns im Quantenreferat in der Cyberagentur auch dann von Software oft, als einfach weil der Begriff irgendwie geläufig ist. Aber eigentlich, finde ich, kann man überhaupt noch nicht diesen Begriff Software verwenden. Also wir reden bei Quantencomputern wirklich von heute, von Bit-Level-Computing, also wirklich rechnen auf Bit-Ebene. Wir programmieren eigentlich einzelne Qubits. Also ich meine, ja, man, es gibt mittlerweile so Programmiersprachen, die so auf dem Level von Assembler funktionieren, ne? Die bekannteste ist die von IBM entwickelte Open Source Qiskit, nennt die sich. Da kann man halt schon ein bisschen, es ist schon so leicht abstrahiert quasi. Da muss man nicht mehr konkret jedes einzelne Qubit ansprechen mit, hier muss der Laser das machen. Das wird dann schon automatisch alles umgerechnet. Aber so, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, man kann da einfach drauf losprogrammieren und irgendwie beliebige Quantenalgorithmen da reinwerfen und dann irgendwie macht das Quantenbetriebssystem einfach an und alles läuft. Also davon sind wir noch ganz weit entfernt.
Das muss also auch noch entwickelt werden.
Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Erwartungshaltung. Also prinzipiell gibt es schon Compiler auch für unterschiedliche Systeme, die beliebige Algorithmen übersetzen. Aber die Frage ist halt immer, wie effizient ist das? Na, also wenn man das irgendwie programmiert und der Compiler das dann in ganz vielen Schritten übersetzen muss, ist das nachher auf der Hardware gegebenenfalls unendlich kompliziert und deswegen nicht effizient, weil ja momentan die Hardware auch noch nicht besonders stabil ist. Das heißt, man muss auch irgendwie gucken, dass man relativ schnell fertig ist mit seiner Rechnung. Und deswegen ist es halt, wenn man heute einen Quantencomputer programmiert, schon gut, wenn man auch ein bisschen was über die Hardware weiß und sozusagen welche Rechenoperationen am besten funktionieren und das dann auch gut plant, sage ich mal, als derjenige, der den Algorithmus schreibt.
Und Roman, gibt es dafür auch ein Forschungsprojekt bei euch, also rund um das Software-Thema?
Also noch gibt es das nicht, aber das wird es auf jeden Fall in der Zukunft auch geben und das ist auch, sowas ist auch in der Vorbereitung. Ja.
So, und dann erzählst du uns jetzt aber mal, was jetzt sozusagen das aktuelle Forschungsprojekt genau ist. Einfach mal sozusagen, um wie viel Geld geht es da, wie viel Teilnehmer seid da gerade? Das ist ein Forschungswettbewerb, da haben wir ja schon mal drüber geredet, auch hier im Podcast, wie ihr das organisiert. Kurz Überblick, wie funktioniert dieser Forschungswettbewerb bei euch?
Genau, also das ist so ein PCP-Verfahren, also eine vorkommerzielle Auftragsvergabe, wo wir also die Möglichkeit haben, obwohl das eine Ausschreibung ist europaweit, dass wir an mehrere Parteien gleichzeitig diesen Auftrag vergeben und dann gucken, wer dann der Beste ist. Und wir haben hier schon vor anderthalb Jahren angefangen damit in diesem Fall, bei diesem Projekt mobiler Quantencomputer. Wir sind mit 15 Teilnehmern am Anfang mal gestartet, die sich darauf bewerben konnten. 13 davon haben dann sogenannte Kurzkonzepte abgegeben, wo sie was sie sich vorstellen, an uns abgeben mussten. Das haben wir dann detailliert evaluiert und analysiert, haben davon die 6 besten ausgewählt. Die hatten dann wiederum noch mal länger Zeit. Detailkonzepte, das waren dann wirklich 100 Seiten jeweils, die wir dann auch in sehr langwierigen Sessions durchlesen und evaluieren mussten und haben daraus dann die 3 Favoriten ausgewählt und mit diesen 3 Favoriten sind wir jetzt kürzlich in die Hauptforschungsphase gestartet. Das heißt, in 3 Konsortien, die aus unterschiedlichen Teilnehmern bestehen, die auch unterschiedliche technologische Ansätze verfolgen, die jetzt für uns diese mobilen Quantencomputer letztlich bauen sollen nach bestimmten Mindestvorgaben von uns. Aber zum Ende der Laufzeit von dieser Forschungsphase, in der die sich jetzt alle 3 befinden, werden diese Systeme, die dort abliefern, dann wiederum auch miteinander verglichen und gegeneinander gebenchmarkt, sodass auch dort nochmal das beste System gefunden werden kann, sodass auch ein Anreiz da ist für alle jetzt wirklich, jeder versucht eigentlich das Beste rauszuholen, damit er in der letzten Phase wiederum alleine noch übrig ist und dort weiterkommt und dort auch nochmal Geld kriegt und dieses System nochmal weiterentwickeln, weiter erforschen kann für uns.
35 Millionen, weiß ich jetzt. Hast du nicht gesagt, aber ich weiß das.
Genau, habe ich am Anfang nicht gesagt. Es sind über 35 Millionen, die wir da reinstecken.
Und was ich ja spannend finde, am Ende gibt es dann ja wirklich harte Fakten, um das zu vergleichen. Ne? Nicht also irgendwie so eine Jury, die irgendwie mal entscheidet, weiß nicht, sondern es gibt harte Fakten, so läuft und so läuft. Aber dann ist die Frage, also was hat eine Priorität von dem, was du gesagt hast? Ne? Wenn ich jetzt einen Quantencomputer für 2 Kilo habe, mit 2 Kilo habe, der aber dafür, weiß ich nicht, ein Kernkraftwerk als Strom braucht, also wie bewertet man das am Ende dann?
Das erste Kriterium wäre natürlich, dass sie mal unsere Mindestvorgaben erfüllen. Wenn sie die nicht erfüllen, dann sind sie schon mal raus.
Okay.
Insofern brauchen wir keine Angst davor zu haben, dass wir ein eigenes Kernkraftwerk aufbauen müssen dafür.
Ich ziehe Kernkraftwerk zurück.
Aber ja, klar, also wir werden zum einen diese Größe, Gewicht, Stromverbrauch, Robustheit gegen Vibration und Ähnliches irgendwie vergleichen zwischen den Systemen, aber eben vor allem auch deren Performance. Also die Idee ist nicht einfach nur irgendein mobiles System zu bauen, sondern ein mobiles System, was gleichzeitig auch so leistungsfähig wie irgend möglich ist. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt bei dem Projekt auch, dass wir irgendwie so diesen Mittelweg finden wollen.
Dann schauen wir da gespannt drauf. Ich würde gerne mal so ein bisschen nach außen gucken. Ich habe so ein bisschen gelernt bei dem Thema, also mobile Quantencomputer, da forscht sonst so richtig keiner dran. Oder wir wissen nicht davon, auf der ganzen Welt, ne? Roman, so, oder?
Uns ist kein zweites Projekt bekannt weltweit, was konkret diese Ausrichtung hat. Es gab ein Projekt, das ich kenne in UK vor 2 Jahren oder so. Da war auch die Idee, kam auch so ein bisschen aus dem Verteidigungsbereich, aber da war das, also die haben gesagt, wir bauen jetzt irgendwie einen Quantencomputer und wollen, dass der irgendwann mal in einen Panzer passt, warum auch immer. Und das war aber auch konkret auf eine bestimmte Technologie beschränkt und wurde dann auch an ein bestimmtes Unternehmen konkret vergeben aus UK.
Also
ein
ganz Form, anderer Ansatz. Genau, also in der Form sozusagen einmalig.
Ja, definitiv.
Aber wenn wir sozusagen international mal gucken, Carla, wo steht denn Deutschland da so? Also in der Forschung? Sind wir da irgendwie ganz vorne in der Liga oder so im Mittelfeld? Wie viele Leute arbeiten in Deutschland dran? Hast du da irgendwie einen Überblick für uns?
Ja, also wie viele Leute da jetzt genau dran arbeiten, die Zahl kann ich jetzt nicht aus dem Hut zaubern.
1397.
Ah ja,
nein,
das würde ich jetzt aber mal überprüfen.
Keine
ich
Ahnung.
Glaube, das stimmt nicht.
Nee,
das
stimmt nicht.
Hat ihm jetzt der Quantencomputer geflüstert, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Ja, aber grundsätzlich steht Deutschland oder auch Europa insgesamt ziemlich gut da. Also insbesondere Deutschland hat eine sehr, sehr starke Forschungscommunity im Bereich Quantentechnologien und ist da auch bei den Publikationen oder überhaupt beim wissenschaftlichen Output ziemlich weit vorne mit dabei. Und ich sag mal, auch bei der ganzen Industrialisierung, die jetzt gerade läuft, auch da ist Deutschland sehr gut aufgestellt. Also wir haben sehr, sehr viel Geld im System, mit dem man sehr viel machen kann. Es sind in den letzten Jahren extrem viele Startups entstanden, eigentlich in allen Technologiebereichen des Quantencomputings, und es entstehen auch ständig neue, und insgesamt hat Europa ein, ich sag mal, sehr lebhaftes, sehr buntes Quantenökosystem auf industrieller Seite und eben eine sehr starke Forschungscommunity. Und wenn man da an einem Strang zieht, dann können wir, glaube ich, eine Menge erreichen.
Können wir uns auf die Schulter klopfen erstmal? Also wir können zumindest sagen, wir sind mit dabei. Wer spielt noch mit? Also ich meine, Amerikaner, die Chinesen, die Russen oder was? Oder was, welche Länder gibt es da noch, die weit vorn mitspielen?
Ja, also das
okay,
sind so,
ich dachte, ihr habt noch.
Nee, abgesehen von.
Nee, das sind, du hast die zwei, ich sag mal so, wichtigsten Player, die man so beobachtet, genannt. Genau, die USA und China, die haben halt beide, sag ich mal, schon auch durchaus Pionierarbeit geleistet. Also gerade in den 90er Jahren sind die wirklich vorangeschritten mit großen Investitionen im Bereich Quantenkommunikation vor allem. Die Chinesen eher im wissenschaftlichen Bereich, die Amerikaner natürlich auch viel im Verteidigungsbereich und haben da auch schon relevante Meilensteine erreicht. Und Europa hat da jetzt aber wirklich gut nachgezogen, insbesondere im Bereich Quantencomputing, und ist auch einfach anders aufgestellt, ne? Also die USA wird halt ganz stark durch diese Tech-Giganten dominiert, und da ist dieses bunte, vielfältige Ökosystem in Europa, hat da eine andere Auswertung, aber durchaus auch einen Mehrwert.
Oh. Also in Europa vielleicht noch über Deutschland hinaus. Deutschland, wie gesagt, würde ich voll zustimmen, ist sehr gut aufgestellt. Aber andere Länder sind da auch definitiv sehr gut mit dabei. Ich würde auch nicht nur EU, sondern ganz klar Europa. UK ist sehr stark dabei. Frankreich, die Niederlande sind dafür, dass sie eigentlich nicht so groß sind, sehr, sehr gut dabei. Italien hat eine recht lebhafte Community, gerade bei der Quantenkommunikation. Dänemark hat sich da so einen Namen gemacht. Die Schweiz ist erstaunlich gut aufgestellt. Also wenn man so ein bisschen weiter noch guckt, auch so Länder wie Israel zum Beispiel sind durchaus relevant in dem Bereich.
Und wenn wir jetzt China und die USA gehört haben, wie empfindet ihr das denn? Oder wie wird ihr es bezeichnen? Ist es ein Wettrennen? Ist es ein Wettbewerb? Ist es ein Wettrüsten?
Ich würde noch nicht von einem Wettrüsten insgesamt sprechen bei Quantentechnologien. Man kann beim Quantencomputing sicherlich das erkennen. Einfach diese Aussicht darauf von so Geheimdiensten, von Regierungen vielleicht dieses Brechen von Kryptographie irgendwie zu erreichen. Was aber, also ehrlich, wenn man so drinsteckt, das ist, was noch am weitesten weg ist von all den Sachen, weil man dafür die meisten Qubits braucht. Da braucht man die leistungsfähigsten. Also das ist das, was als letztes kommt quasi von all den Anwendungsfällen. Aber dadurch fließt aus dieser Sicherheitsecke eine ganze Menge Geld in bestimmte Ansätze, bestimmte Richtungen. Das sieht man sehr stark in den USA. In China hat man da weniger Einblick. Ich vermute, das ist ähnlich.
Aber ich meine, ein Wettbewerb in dem Bereich ist ja auch erstmal was grundsätzlich Positives. Also dadurch spornen wir uns ja auch gegenseitig an und können auch mehr erreichen. Ja, ja. Es klang so ein bisschen so, gehen wir in Richtung Wettrüsten, aber ich würde erstmal sagen, ein Wettbewerb in dem Bereich ist was Gutes und ist was Gesundes.
Hintergrund der Frage war natürlich auch schon ein bisschen, wir diskutieren in Deutschland und in der EU gerade natürlich sowas wie die Ansiedlung von Chip-Herstellern. Ne? Wie kriegen wir das hin? Weil wir irgendwie abhängig sind von Herstellern, die nicht in Europa sitzen. Und bei Quantencomputern, glaube ich, hat es auch mehrere Facetten. Ne? Also irgendwie Rohstoffe, die Fabriken und das Know-how. Wie abhängig, glaubt ihr denn, sind wir da gerade?
Ihr seid beim DLR näher dran an den Lieferketten.
Ja, also ich würde sagen, aktuell ist das auch gar nicht so einfach zu sagen, weil diese ganze Quantentechnologie-Liefer- plus Wertschöpfungskette, sage ich mal, also man muss ja immer das gesamte Bild denken, nicht nur irgendwie die Zulieferer und die Bauteile, sondern auch nachher die Wertschöpfung, wie bringt man das in die Anwendung, so diese ganze Kette. Das ist ja gerade erst in der Entwicklung. Und da ist total viel da. Und jetzt muss man natürlich A, gucken, dass man irgendwie den Überblick behält. Also ja, dass wir unser Ökosystem, unsere Lieferketten auch überhaupt erstmal analysieren, überwachen, um auch überhaupt zu verstehen, wo müssen vielleicht noch strategische Maßnahmen ergriffen werden, um das irgendwie weiter voranzubringen. Und klar, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das Ganze in eine wettbewerbsfähige internationale Industrie verwandeln.
Aber bei den Lieferketten, was mich immer so ein bisschen anfixt, ist, dass die Leute haben, glaube ich, jetzt oft die Erwartung, dass dann irgendwie in Zukunft alles aus Deutschland oder alles aus Europa kommt. Ich glaube, das geht gar nicht. Das ist eine Idealvorstellung. Aber es ist so hochkomplex, diese ultraglobalisierte Welt, in der wir leben. Wenn man da näher reinguckt, was woher kommt, welche Rohstoffe da alles mit reinfließen, wie viele einzelne Teile da irgendwo dazugehören, gerade bei so einem Quantencomputeraufbau, bei den ganzen unterschiedlichen Ansätzen. Man kann wirklich nur versuchen, wenn man identifiziert hat, aha, da gibt es nur einen Lieferanten in, weiß ich nicht, Russland oder China, dann sollte man an der Stelle vielleicht mal versuchen, einen zweiten zu etablieren.
Könnte man ja einen Quantencomputer mal zum Berechnen dieser Komplexität
zum Beispiel
bauen. Nochmal nach vorne, Claudia. Ich würde mal ein bisschen vom Technischen jetzt weg versuchen zu kommen. Wenn wir sagen, wir haben Fortschritte im Bereich der Hardware und auch der Algorithmen sozusagen gemacht, wenn wir dann auf die nächsten, weiß nicht, 10, 15 oder meinen wir auch noch 5 Jahre gucken, welche Auswirkungen das hat. Was glaubt ihr denn, welche Auswirkungen das vielleicht im nicht-technischen Bereich hat oder im sozusagen gesellschaftlichen Bereich, wo wir als Menschen sozusagen direkt was davon merken, wo sich sozusagen das Leben verändert?
Also mir würde einfallen, dass ich so für die Zukunft mir vorstelle, ich habe letztes Jahr mal in einem Vortrag, da musste ich mir, das war auf der IFA und da sollte ich mir Gedanken machen, ob dann Quantencomputing irgendwie einen Einfluss haben könnte oder wird auf Consumer-Technologien, und das geht ja in so eine ähnliche Richtung. Also ich würde sagen, ich glaube, von so richtig Consumer-Technologien sind wir noch ein Stück entfernt, aber damals habe ich mir überlegt, okay, man hat zum einen diese komplett indirekte Geschichte, dass man in Zukunft sicherlich irgendwie Produkte nutzen wird, bei deren Herstellung irgendwie Quantentechnologien eingesetzt wurden, zum Beispiel in der Fabrik. Da hat man, das merkt man jetzt nicht selbst, aber dass irgendwelche Optimierungsprozesse. Dann könnte ich mir so ein indirektes vorstellen, also das hatte ich damals mir zumindest überlegt, dass man zum Beispiel in Zukunft in seinem Navigationssystem die Routenfindung, also Routenfindung ist sowas Klassisches, was man vielleicht mit Quantencomputing besser machen könnte, vielleicht läuft das in Zukunft irgendwo auf einem Quantenrechner, also nicht in dem Auto, aber vielleicht in der Cloud irgendwie, so wie man heute ja auch die Sachen von Google oder irgendwas abruft. Als letztes dann eben wirklich sowas Direktes, also wenn man es schafft, Quantenrechner entsprechend mobil und klein zu machen, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass man irgendwann an einem Punkt ist, dass man so einen Quantencomputer, den Quantenprozessor, wie so einen Beschleunigerchip, also wie man heute eben eine GPU in fast jedem Rechner mitfindet, zusätzlich zur CPU, warum soll es nicht zusätzlich auch irgendwann einen Quantenchip geben, der mit dazukommt? Also ist, glaube ich, im Moment noch so ein bisschen Sci-Fi, ist noch relativ weit weg, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Welche Technologie das sein wird, weiß ich nicht.
Die entscheidende Frage sozusagen für euch, Roman, bei der Cyberagentur, was heißt das letztendlich für die Cybersicherheit? Wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, ne? Was glaubst du denn, wie können Länder denn sicherstellen, dass sie in dem Bereich überhaupt wettbewerbsfähig bleiben? Ich meine, wir haben jetzt gehört, Deutschland funktioniert super, ne? Wie machen wir das, dass wir da weiter so dranbleiben? Sag nicht Kohle drauf.
Also ich glaube, gerade dieser Ansatz, den ja letztlich das DLR da verfolgt, aber auch andere Initiativen in Europa, ich finde, dass das diesmal tatsächlich viel besser läuft als bei anderen Technologien vor 10, 20 Jahren. Diesen Ansatz, dass man bewusst versucht, wirklich ein ganzes Ökosystem zu etablieren, und zwar nicht nur ein Forschungsökosystem, sondern auch ein industrielles Ökosystem zu etablieren, durch viele Startups erstmal, die dann irgendwie langsam sich aufbauen, zusammenfinden und so weiter. Das ist mittel- bis langfristig natürlich der Weg, der am Erfolg versprechendsten ist.
Also ich glaube sozusagen, zu Hause haben wir erstmal nicht so schnell einen Quantencomputer, ne? Roman, das habe ich jetzt verstanden.
So schnell nicht, so schnell, aber nicht. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es irgendwann passiert.
Okay, sehr gut. Du machst es nicht so wie früher bei den großen Rechnern, wo es hieß, irgendwie, na, so hausgroße Rechner haben wir sowieso nie zu Hause. Es gibt nur einen Markt für 5 Computer auf der ganzen Welt und plötzlich haben wir ganz viel von den Rechnern,
naja,
zu Hause.
Ne? Genau. Man muss ja auch sehen, also nur, dass wir nicht vielleicht jede Person Consumer eines Quantencomputers ist, heißt ja nicht, dass es Auswirkungen hat. Ne? Also dieses Ganze mit den Logistikproblemen, was wir diskutiert haben, kann ja auch dazu führen, dass man Routen optimiert, dass man eben Energie einspart, ja, vielleicht CO2-Emissionen reduziert, ist ja auch im Kontext Klimawandel, sage ich mal, ein Thema, was durchaus Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, auch wenn man jetzt vielleicht als Einzelperson kein Consumer ist.
Und Roman, sozusagen cybersicherheitsmäßig, wenn Cyberkriminelle so ein Ding haben oder sich selber sowas bauen, dann ist doof.
Gute Frage. Also ich glaube, von der Entwicklung, wie sie aktuell stattfindet, sehen wir jetzt erstmal noch nicht, dass Cyberkriminelle sich sehr schnell auf Quantencomputer stürzen werden. Die Anwendungsfälle sind aktuell noch viel zu schwierig umzusetzen, viel zu weit weg. Aber wenn das dann einfacher wird und solche Quantencomputing-Lösungen vielleicht auch in der Cloud mit entsprechender Rechenpower angeboten werden, kann man sich natürlich vorstellen, dass an bestimmten Stellen Cyberkriminelle vielleicht damit auch mal was rechnen, aber also ist schon noch ein Stück weg. Aber also ist schon eine richtige Frage, ist ja das, womit wir uns auch beschäftigen.
Genau, beruhigt mich auch. Nochmal eine ganz andere doofe Frage, ne? Gibt es eigentlich noch komplett andere neue Arten von Computern? Ne? Wir haben sozusagen die wir kennen, wir haben jetzt über Quantencomputer, gibt es noch was komplett anderes?
Ja, es gibt da so unterschiedliche Ansätze, also es gibt zum Beispiel Dinge, die heißen Neuromorphous Computing, das ist nochmal was anderes.
Ja, das hat ja Christian Hummert von Geheimsmann erzählt, rechne mit verschlüsselten Daten, irgendwie sowas, ne?
Oder bringe ich das euch? Das ist nochmal was anderes.
Also das ist nochmal was anderes, also da gibt es schon unterschiedliche Ansätze, und ich glaube sozusagen, was ja auch interessant ist, ist dieses ganze hybride Computing. Also wie verbindet man Quantencomputer mit klassischen Computern, sodass sie effizient zusammenarbeiten? Vielleicht was für den nächsten Podcast.
Wir haben auch ein Projekt dazu in der Cyberagentur. Nennt sich Alternative Rechnerarchitekturen. Da geht es um genau solche Dinge. Also irgendwelche ganz abstruse Dinge, wie irgendwie biologisches Computing oder am Rechnen mit Pilzen oder sowas, weiß ich nicht.
Aber sagt der Physiker über Quantencomputer?
Ja, also ich meine, also gut, wenn mit irgendwelchen Pilzstrukturen gerechnet wird oder so, das ist für mich genauso abstrus.
Die Kollegen hören ja mit. Das könnte dann ja am Kaffeetisch auswerten, wenn eine Kaffeekanne steht. So, und zum Schluss mal einmal so die Frage, sag mal, wie sieht denn dann Erfolg aus? Also bei Roman, glaube ich, bei dir ist schon klar, was du sozusagen als Erfolg passen würdest, aber wann sagt ihr, Kaladu, heiliges Photonenrohr, jetzt haben wir es geschafft, das ist jetzt der Durchbruch?
Gut, also ich meine, der Durchbruch ist eigentlich ja relativ eindeutig, was man da braucht. Ist nämlich das, dass, ich sag mal, die Quantencomputer so gut funktionieren, dass man einen praxisrelevanten Quantenvorteil zeigen kann. Also Quantenvorteil heißt ja, dass ein Quantencomputer, ich sag mal, signifikant schneller war als ein klassischer Computer, beziehungsweise ein Problem gelöst hat eigentlich, was man auf einem klassischen Computer nicht lösen kann. Also theoretisch ist das sowieso schon gezeigt und das wurde auch in Ansätzen schon in der Praxis gezeigt, aber halt mit sehr konstruierten Problemen, sag ich mal. Und was halt fehlt, ist wirklich dieser Durchbruch zu sagen, okay, wir haben jetzt hier wirklich ein relevantes Anwendungsproblem, vielleicht auch sogar industrierelevant oder sicherheitsrelevantes Anwendungsproblem, wo man wirklich einen Quantenvorteil zeigen kann. Die Hürde müssen wir nehmen, sage ich mal, wirklich so als großen technologischen Meilenstein. Aber was jetzt hier so unsere Initiativen, also die DLR-QCI oder auch das von der Cyberagentur angeht, da haben wir natürlich, sind wir schon sehr erfolgreich damit, dass wir eben diese ganzen Verträge geschlossen haben und diese ganzen Projekte jetzt loslaufen. Also bei der Cyberagentur geht es ja jetzt los mit dem Projekt. Bei der QCI stecken wir schon mittendrin und haben auch schon die ersten wichtigen Meilensteine erreicht. Das sind dann natürlich so die, ich sag mal so, die Erfolge im Tages. Geschäft, ne?
Ich befürchte, zum Ende gibt es immer noch jemanden, der immer noch was zu sagen hat und die Sabine steht da und schnipst irgendwie mit den Fingern.
Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
Ein Zitat aus unserem Lieblingsbuch hier im Podcast, Per Anhalter durch den Cyberraum. Könnten wir sozusagen so einem Quantencomputer die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest stellen? Und hätte der dann eine andere Antwort als 42?
Also wir können den wahrscheinlich alles fragen, ob die Antworten so zufriedenstellend sind, weiß ich nicht.
Und wir müssen das natürlich auch programmieren können. Ja, und okay. Da ist natürlich die interessante Frage, wie programmiert man dieses Programm? Ja. Challenge accepted. Schauen wir doch mal.
Oh, das nehmt ihr bitte mit. Wunderbar. Danke Dr. Roman Bansen, Leiter Quantentechnologie bei der Cyberagentur und danke Doktorin Carla Leuder, Projekt- und Teamleiterin beim Quantencomputer. Projekt- und Teamleiterin beim Quanten... Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Totalen Quatsch.
Für Quantencomputing-Hardware bei der Quantencomputer-Initiative des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich kann es auch selber sagen.
Ja, bitte, bitte. Super, das war's. Und wie immer der Hinweis, Fragen, Ideen, Kritik und Lob an podcast@cyberagentur.de. Sprachnachrichten haben wir auch. Dafür haben Sabine und ich irgendwie extra eine Mailbox eingerichtet. Die Nummer in den Shownotes. Der erste Mensch, der uns drauf spricht, der kriegt den Quantencomputer, den ihr entwickelt, Roman. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Der kriegt ein Merch-Paket von der Cyberagentur. So machen wir das mal, oder?
Ach, schade, sonst hätte ich angerufen. Also den hätte ich auch gern gehabt, den Quantencomputer der Cyberagentur.
Vielen Dank.
Danke auch.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Mein Name ist Anne Ausfelder. Ich bin politische Referentin bei der Cyberagentur und damit betreue ich die Parlamentsarbeit in erster Linie und beantworte viele Fragen von Abgeordneten. Zu der Arbeit gehört auch, dass wir politische Veranstaltungsformate machen, zum Beispiel parlamentarische Abende oder Frühstücke. Und ein Thema, das mich aktuell bewegt, ist Dual Use und die Frage, wie Spillover von ziviler und militärischer Forschung gelingen kann. Dazu gehört dann aber auch, dass wir die gesellschaftspolitische Debatte dazu führen. Und ein Teil meiner Arbeit ist, diese Debatte dann auch anzuregen. Und das mache ich dann zum Beispiel mit Parlamentariern und Parlamentariern auf Veranstaltungen.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.